Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Da sind wir wieder bei dir. Nachdem wir nach der letzten Syrah-Sause hier alles stehen und liegen haben lassen, ist das Equipment noch hier. Wenn ich es abhole, können wir doch direkt
noch eine produzieren.
Noch eine Folge produzieren. Da liegt der Würfel. Ich fange mal an zu würfeln. Eine 3. Du hast eine Chance.
Eine 4. Das liegt, glaube ich, jeweils am Zuhause, oder?
Ach so, das kann sein. Das,
ja. Dann gehe ich mal los.
Sehr gut.
Nimm die Gläser mit, ja. So. Wir trinken heute einen Pinot Noir, ein Clos Vergeot Grand Cru von Domaine Jacques Prieur aus dem Jahr 2005. Mal gucken, ob Felix das gefällt. Ich mache die Flasche nicht ganz auf. Ich nehme einen Coravant und lasse uns ein bisschen was raus, weil wir mitten am Tag sind und ich denke, es macht gar keinen Sinn, die ganze Flasche ganz aufzuziehen. So schnell trinkt man die eh nicht aus. Ist auch gar nicht so ein günstiger Wein. Was wirklich schwierig ist bei den Gläsern, man weiß nie, wie viel man wirklich reingemacht hat.
Ja, das stimmt.
Das ist immer, aber ich glaube, ich habe nicht zu wenig reingemacht.
Da ist was drin, das merkt man.
Zum Wohl.
Danke.
Also, nachdem ihr mich hier quasi das letzte Mal nach der Syrah-Probe habt sitzen lassen mit all den offenen Flaschen und wir letztes Mal schon darüber geredet haben, dass wir eine Syrah-Probe machen, dachte ich, es ist ganz schön, wenn ich nochmal kurz eine Zusammenfassung vielleicht nicht, aber kurz nochmal einen Rückblick auf die Probe gebe und euch nochmal sage, wie es lief. Also erstmal lief es ziemlich gut.
Eine tolle Probe.
Ja. Wir hatten alle, glaube ich, relativ viel Spaß. Es war zum Anfang natürlich ein bisschen hektisch. Die Tochter wollte nicht ins Bett gleich und dann muss man ja sich liebevoll kümmern und das ist auch, hat wunderbar geklappt. Aber als es dann losging, hatten wir dann tatsächlich unsere ganzen Weine bereit. Wir hatten dann tatsächlich zum Schluss doch 20 Syrahs, was gar nicht so richtig wenig ist. Und auch trotzdem ein bisschen Disziplin verlangte, weil man halt nicht alles trinken kann, weil es dann doch schon auch ganz schön viel wird nachher. Also wir hatten dann zum Schluss zwar noch, ehrlicherweise, sagen wir mal, Pegel.
Also bei so einer Probe geht es ja darum zu vermeiden, dass man auf allen Vieren rauskriegt.
Genau.
Und das ist keiner. Wir haben uns da alle noch gut benommen. Es sind auch keine Gläser kaputt gegangen, irgendwas
umgeworfen
oder so.
Ganz.
Ich bin auch ganz normal mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause gefahren. Aber das Ziel kann es nicht sein, dann nüchtern rauszugehen.
Nein, nee, das muss ja auch nicht sein. Also das macht ja dann auch wirklich keinen Spaß. Ja. Dann haben wir wirklich tatsächlich schön angefangen, haben uns, wie wir es geplant hatten, durch die Jahrgänge getrunken, haben also geguckt, wie sich so ein Syrah entwickeln kann, ob er sich entwickeln kann und wie er quasi gereift schmeckt, haben mit den jungen Jahrgängen angefangen, 2016. Hatten noch zwei Piraten drin von Freunden, die mitgebracht hatten. Das hat alles ganz gut funktioniert. Haben uns dann so, wir hatten gar nicht so viel dazwischen. Ne? Wir haben dann relativ schnell, waren wir bei 2,7, 2,6.
Mhm.
Auch um diesen Sprung zu machen, einmal nur zu zeigen, wie sie ganz jung sind und dann, wie sie in einer guten, gereiften Phase schmecken. Und haben uns da wirklich schön durchgetrunken, waren alle sehr konzentriert, haben auch...
Also wir waren 10 Leute.
Das war eine ganze Menge.
Von denen auch wirklich der Großteil echte Profis waren.
Weinaffin, also, ja.
Genau. Einer hatte irgendwie in Geisenheim Ding studiert. Eine machte gerade ihr WSET Level 4 und arbeitet im Weingut.
Das stimmt.
Zwei Weinhändler waren dabei, hauptberufliche. Also das war schon auch eine...
Zwei Frauen dieses Mal, das war auch besonders schön, haben wir sonst ja sehr selten,
hatten
wir
gesagt. Genau, ja. Die dann auch noch sehr sachverständlich waren.
Das stimmt.
Eine entspannte Runde. Was mir aufgefallen ist, war... Dass eben, und daran merkst du vielleicht auch, dass das Profis waren, die Leute, wir haben selbst eingeschenkt und
das stimmt.
War so wenig. Ich meine,
das stimmt.
10 Leute und nachdem eingeschenkt war eigentlich fast die Hälfte noch in der Flasche drin. Das heißt, niemand hat sich diesen obligatorischen 5cl-Schluck eingeschenkt, alle haben sich weniger eingeschenkt.
Das stimmt, das war wirklich erstaunlich. Zum Schluss hat das natürlich auch einen Nachteil, wenn man ehrlich ist.
Ja.
Es ist zum Schluss noch leider wahnsinnig viel in den Flaschen, aber... Du bist auch nicht so betrunken einfach zum Ende der Probe. Also du kriegst auch noch die letzten Weine mit, was auch eine Schande gewesen wäre, die nicht mehr mitzukriegen.
Und Erstens haben sich viele Leute ganz herzlich darum bemüht, dass sie angebrochene Flaschen mitnehmen durften, was ja auch total nett war. Flo zum Beispiel hat ja dann auch noch am nächsten Tag seine drei Weine dann auch ausführlich bei Facebook gefeiert.
Das stimmt.
Zweitens haben alle auch an einem bestimmten Punkt gesagt, so, wir machen jetzt mal eine Pause, wir essen, ja, wir trinken diese schönen Weine jetzt auch mal. Da wollten die Leute dann auch nicht noch mehr, sondern sagten, komm, jetzt haben wir einen tollen Überblick, jetzt trinken wir gerade also die 2,7er, bevor nachher die ganz dollen Geschosse kamen. Da das trinken haben wir jetzt gemacht. Mal eine Viertelstunde einfach jeder seinen Liebling und da wurde dann mal ein bisschen
was aus. Und wir haben zweimal was gegessen, was auch nicht verkehrt war tatsächlich. Mhm. Eine gute Grundlage mit viel Wasser zwischendurch und ordentlich Essen. Passend dazu zu den Syrahs, also das war wirklich gut und hat uns auch, glaube ich, insgesamt auf einem schönen Level gehalten. Also ohne, dass wir ja, zu wenig im Bauch hatten und nur Alkohol drin. Also das hat wunderbar funktioniert. Haben uns dann durch die Jahrgänge getrunken bis zum letzten Jahrgang 1979. Einen Guigan Lala Wein, also einer der drei Top-Lagen. Lamolie hatten wir.
Ja, ja, man muss dazu sagen, Lala, haben wir das schon
mal erklärt? Nee, haben wir nicht. Ich
muss sagen, was sehr schön ist. Es gibt diese drei Lagen, Lamolie, Lala Turque und La Landon.
Genau.
Und Herr Guigal hat daraus, er ist nicht der Einzige, der darin begütert ist, aber die sind sehr klein trotzdem insgesamt. Und er hat aus diesen Jahrgängen, aus diesen Weinen in verschiedenen Jahrgängen viele, viele großartige Weine gemacht. Ja. Und ich glaube, kein Berg hat mehr 100 Parker-Punkte
als das. Genau, auf gar keinen Fall.
Und so ist in dieser Weinszene dann irgendwann sind diese Weine subsumiert worden als die Lala-Weine, weil sie eben alle mit...
Hat nichts mit dem Film zu tun. Also ihr kriegt kein Wein zum Film. Ja, also müssen wir nochmal sagen, kein Wein zum Film, sondern wirklich tolle Weine. Und der war auch wirklich, ja, für 1979 war der toll. Großartig sogar noch.
Das war der schönste Wein des Abends, glaube ich. Ja.
Lange reift und trotzdem wirklich eine Granate im Geschmack und in der Intensität und ein ganz tolles Dings.
Aber Sascha hat vor allem auch gezeigt mit der Auswahl seiner Weine, dass diese These, dass die Sachen nicht so lange reifen müssen, sondern nach 10 Jahren da sind,
genau.
Spätestens nach 10 Jahren da sind und dann aber sehr, sehr lange halten. Das hast du eindrucksvoll bewiesen mit diesen ganzen Weinen.
Das stimmt, das war, glaube ich, wirklich ganz schön, ja.
Und du hast auch gezeigt, dass man die Nordrhone auch mit den mittelpreisigen, das ist ja, geht ja trotzdem 65 bis 85 Euro so,
aber los,
dass man auch mit den Weinen da sehr, sehr weit kommt, das ist ja schon mal ganz schön, denn so ein Lala kostet ja dann gerne mal 400.
Genau, das ist dann schon gleich teuer. Zum Schluss haben wir es leider noch ein bisschen krachen lassen, das ist dann immer ein bisschen, wenn es dann lustig wird zum Schluss, haben wir noch ein bisschen viel Riesling aufgemacht zum Schluss nochmal.
Weil wir auch sehr wählerisch waren und weil wir die Sachen, die wir nicht mochten, wirklich sofort weggetan haben. Das ist dann auch wieder ganz gut.
Ja, das war. Aber da hat es ganz zum Schluss war dann doch schon ein bisschen mehr Alkohol im Spiel.
Das stimmt.
Und aber das war dann auch schön.
Ich bin noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause gekommen. Ja,
zum Glück nicht mit Auto.
Der Wein hier ist frisch geöffnet oder der ist nicht belüftet?
Der ist nicht belüftet, okay. Da ist nur ein Caravan drin.
Ah ja, okay. Also, das gefällt mir sehr gut. Das hat so eine mittelintensive Frucht und relativ viel Holz, relativ viel Gerbstoff.
Hm.
Obwohl, ob das nur Holz ist, weiß ich gar nicht. Ob nicht auch die Traube ein bisschen was mitbringt.
Glaube schon.
Ein bisschen länger auf der Maische gewesen ist. Ein bisschen häufiger umgestoßen oder was auch immer. Die Frucht ist sehr präsent, aber nicht so stark, dass ich jetzt denken würde, wir haben hier jetzt so ein California Cab. Sondern eher so noch ein bisschen zurückhaltender. Und ich würde auch denken, er ist nicht ganz jung.
Stimmt.
Er hat wahrscheinlich mal Mördergerbstoff gehabt, aber das kann mir ja egal sein. Jetzt hat er einen deutlich spürbaren Gerbstoff. Und ich glaube, ich aber auch so ein Wein, den man ruhig auch noch trinken sollte, solange er diesen Gerbstoff...
Das tut ihm gut, glaube ich auch. Hat. Ja, ja, schöne Fülle im Mund.
Genau, und diese Fülle kommt tatsächlich nicht von der überreifen Frucht, sondern von... Die Frucht begleitet das ganz schön. Wo sind wir hier?
Es war ein sehr, sehr guter Jahrgang.
Mhm.
Okay. Du hattest recht, der lag 24 Tage auf den Trauben.
Mhm.
Und 100% malaktische Gärung und 100% Reifung im Eichenfass.
Mhm.
So.
Mhm. Die Frucht hat so was Dunkles.
Mhm.
Eieiei, ist das schwierig. Also, sehr gut. Aber nicht so, dass ich jetzt mir die Klamotten vom Leib reiße und irgendwie niederknie und irgendwie ein Gebet breche. Aber trotzdem schon so, dass ich sage, beeindruckend. Wenn du gleich aufdeckst, werde ich wahrscheinlich sagen, ach, wie schön, dass ich das mal getrunken habe.
So, sollte er auch, also er sollte ein bisschen beeindruckend sollte er sein. Also wenigstens ein Tick.
Ja.
Wie gesagt, sehr gutes Jahr, 2,5.
Okay, 2,5 war...
Wo war das gut?
2,5 war gut. War
viel gut.
Viel gut. Bordeaux war es gut. Rhône weiß ich nicht. Ich glaube, war auch ziemlich gut in der Rhône. In Italien bin ich komplett ahnungslos.
Burgund war es sehr gut.
Ja, kann das Pinot sein? Also die Deutschen haben aufgehört. Außer Friedrich Becker macht keiner so erdig, tanninige Pinots. Deswegen bin ich als Deutsch-Pinot-Trinker so ein bisschen immer irritiert, wenn sowas dann Pinot ist. Aber es könnte Pinot sein.
Also wir machen es einfach. Es ist Burgund. Ja,
es ist Burgund.
Es ist Burgund und es ist Pinot. Mhm. Und 2,5 hatten wir schon. Mhm. Und ich glaube, der kann auch noch. Ja? Also ist jetzt, ich glaube, der fängt jetzt tatsächlich an mit seiner Trinkreife. Das ist ein Grand Cru. Ja. Mhm. Clos Vougeot von Prieur.
Ah ja, okay. Das ist ja schon oberste Liga.
Ja, also Clos Vougeot ist eins der größten Grand Cru-Lagen. Mhm. Die zweitgrößte, glaube ich. Will mich jetzt nicht, aber also mit 50 Hektar ummauert sind die schon relativ groß. Er selber hat da irgendwie nur 1,2 Hektar in Clos Vougeot und macht aber doch schöne Weine. Also das ist schon gutes Kino. Das ist schon echt fein.
Ja.
Aber der fängt auch gerade erst an. Ich glaube, viel früher hätte man ihn gar nicht aufmachen sollen.
Das weiß ich nicht, weil die Frucht sich nicht viel weiter zurückziehen sollte. Dann ist das
weiß ich mal nicht. Da bin ich ja, also ich finde das ja, gerade wenn die dann älter werden und die Frucht noch einen Tick zurückgeht und es bleibt immer noch diese Struktur übrig, also das finde ich ja ziemlich geil. Ja?
Also das, was er jetzt hat, braucht er im Moment, finde ich
das,
auch.
Ja,
also wenn sich das Holz jetzt natürlich noch ein bisschen weiter zurück, oder wie gesagt, ich glaube ja gar nicht unbedingt, dass das alles Holz ist. Ich glaube, das ist auch einfach ein bisschen mehr Rattenkontakt oder sonst was, oder ein bisschen umgestoßen. Das geht ja relativ schnell. Wenn sich das jetzt demnächst mal ein bisschen einfängt, okay, dann darf die Frucht auch noch weiter zurückgehen, aber im Moment, finde ich, ist er genau da, wo du sagst, okay, weniger Frucht würde ihm jetzt nicht gut tun.
Das stimmt, glaube ich. Da gebe ich dir recht.
Herrlich nerdige Diskussion. Wir sind nah dran gewesen.
Das ist schön. Gut.
Ja. Vielen Dank. Das ist auf jeden Fall ein toller Wein. So, Sascha, kleine Premiere.
Ja.
Die Hörer werden das gar nicht so mitkriegen, weil wir schneiden ja die Einschenkgeschichten immer raus. Aber ich brauche jetzt ein bisschen länger, weil ich nehme jetzt die Gläser mit. Ich werde jetzt in der Küche 3 Weine nochmal schnell blind probieren. Und den besten, den kriegst du dann tatsächlich hier. Ich finde, wir müssen mal so, das verschwenderische Element kann man immer noch mal ein bisschen weiter auf die Spitze treiben.
Und ich dachte, du machst jetzt eine Cuvée.
Aber das können wir dann danach machen. So, wie gesagt, ich werde jetzt selber noch mal kurz blind probieren, welchen der 3 Weine ich dem Sascha jetzt spendieren will. Es sind aber alles 3 Lagenweine. Lagenrieslinger aus 2017 von Lisabun aus Rheinhessen. Das heißt, es wird gleich entweder ein Orbel, ein Ölberg oder ein Hipping werden. Und warum ich das alles mache, das erkläre ich dann auch gleich nochmal. So.
Das ging aber schnell.
Ja, ich habe die Weine schon zu Hause kurz probiert, dass ich hier keinen Wein herschleppe, der Kork hat. Und damit sie ganz klein ein bisschen Luft kriegen. Und dann habe ich Eiswürfel in den Karton getan, damit sie kalt bleiben. Auf dem Weg hierher.
Schön.
Und sie Vergnügen dabei. Sascha und ich haben kurz bevor das Jahr zu Ende ging, im Dezember mit ein paar Freunden noch gemeinsam eine Probe gemacht. 2008er Riesling GGs, 10 Jahre danach.
Stimmt.
Ich mache diese Probe seit einigen Jahren und irgendwie wird es immer später, weil der Gumillon immer dazwischen funkt und in der Zeit hat man keine Zeit. Und die Ergebnisse dieser Probe waren ein bisschen enttäuschend. Ungefähr die Hälfte der Weine hat sich tatsächlich so präsentiert gehabt, dass wir dachten, die waren in jüngeren Zeiten schöner. Die haben tatsächlich ihren Zenit bereits überschritten. Und ich habe dann anschließend einen Blogbeitrag darüber geschrieben und wie üblich war das ein sehr viel gelesen hat. Diese Art von Blogbeiträgen werden am meisten gelesen. Das kannst du mitzählen sozusagen. Das ist bis mittags haben das 1000 Leute gelesen, weil es einfach das ist, was viele Menschen interessiert. Ja. Und die Resonanz war anders als in den Jahren davor sehr verhalten. Verhalten nicht in dem Sinne, dass die Leute das jetzt doof fanden, weil wir die Weine nicht so gut fanden, sondern normalerweise kommt da immer viel Feedback in Sachen. Ja, wir hatten auch gerade diesen oder jenen Wein und uns hat das so und so geschmeckt oder wir haben ja auch so eine Probe gemacht oder ja, ich habe neulich den und den Achter getrunken, den hätte ich unbedingt dabei haben müssen. Alles nicht.
Gar nichts.
Resonanz kam, vielen Dank für die Eindrücke, bla 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 und so weiter, sehr spannend, und wäre ich gerne dabei gewesen bei der Probe, all den ganzen Klaren, was du noch hast, aber diese Sachen kamen quasi gar nicht. Ein Link kam zu einer Verkostung von Fein, die auch 10 Jahre danach hatten, die auch die Hälfte der Weine nicht so toll fanden.
Habt ihr da, habt ihr gelesen, genau.
Und das Ganze hat bei mir einen Eindruck bestätigt, den ich über die Jahre angesammelt habe, nämlich, dass der Großteil der 2008er Riesling GGs noch nicht getrunken ist. Die Leute haben keine Erfahrung, weil sie die Sachen einfach immer noch im Keller eingebuddelt haben.
Meinst du?
Ja, weil ich auch in der Vergangenheit so wenig Erfahrungsberichte zu 2008er GGs gelesen habe, anders als 7 oder 5. Und ich bin sozialisiert worden quasi in meiner ganzen Weinlebenszeit mit dem Spruch, wir Deutschen, wir trinken die Weine alle viel zu früh. Und ich muss mal sagen, ich glaube, das Pendel ist längst in die Gegenrichtung ausgeschlagen und wir trinken die Weine mittlerweile viel zu spät. Und ich mache das natürlich nicht an einer einzigen 2008er einem Artikel und der darauf folgenden Resonanz fest, das wäre ein bisschen dünne Datenbasis, sondern es hat verschiedene Gründe. Wir haben ein bisschen Zeit. Und einer der Gründe ist die Einstellung. Ich glaube, dass es wirklich mittlerweile Wirkung zeigt, dass in dieser Hardcore-Weinszene der Begriff Fruchttrinker ein Schimpfwort ist. Das ist das Synonym für Waschlappen, Warmduscher oder Schattenparker. Ja? Primärfruchttrinker. Oh, das ist nichts für Primärfruchttrinker. Wir haben ja die Männlichkeitsrituale schon hinreichend abgearbeitet. Ja, müssen wir nicht nochmal. Dazu fällt mir immer eines ein. Der Riesling zählt ja zu den 7 edlen Rebs und zu den Cépage Noble. Und diese Cépage Noble ist ja eigentlich eine relativ willkürliche Festlegung französischer Sommeliers. Und der Riesling ist nur deswegen in diesen Cépage Noble drin und nicht zum Beispiel der Semillon oder der Chenin Blanc, weil er die schönste Primärfrucht aller weltweit, aller Riesen, aller weißen Rebsorten hat. Wenn ich ein Problem mit Primärfrucht habe, dann darf Riesling ich trinken. Doch mal vorschlagen, trink einfach keinen Riesling, anstatt den 100 Jahre irgendwo hinzupacken. Ja? Ist so meine persönliche Meinung. Die Leute, die auf diesen Primärfruchttrinkern rumhacken, denen zeige ich immer den Mittelfinger. Ich liebe Primärfrucht. Ich liebe deswegen lecker. Auch Riesling. Ja. Ja. Und bei dem Prost. Und die zweite Sache ist, schreib auf Facebook, Instagram, sonst wo, poste ein Foto von einem tollen Wein, egal welchen, und schreib dazu, dass er deine Erwartungen nicht ganz erfüllt. Du kannst die Uhr danach stellen, bis der erste Kommentar drunter ist, ja, das ist ja noch viel zu jung.
Stimmt schon. Hatten wir schon mal, ja.
Pauschal, ja. Ne, über alles. Und wenn er ganz, ganz alt ist, heißt es, ja, der ist gerade in einem Loch, der kommt noch wieder. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erzählt hatten, die Geschichte dazu. Ah, ich war mal bei dieser Probe in Bonn bei einem lieben Weinfreund, unglaublich großzügig Rainer, der 2003er bis 2006er Rieslinge mal so ein bisschen das Reifeverhalten antesten. Und dann hatten wir alles blind probiert und dann hatten wir einen Flight, da gefiel uns ein Wein besonders schlecht. Also der gefiel uns nicht nur nicht gut, sondern den fanden wir richtig scheiße auf gut Deutsch. Ja. Und dann haben wir den auch entsprechend gewürdigt und dann wurde aufgedeckt. Und dann war das Emrich Schönleber 2003er Halenberg DG. Er wäre alles kein Problem gewesen, wenn nicht Frank Schönleber am Tisch gesessen hätte. Aber natürlich dauerte keine Minute, da kam der Erste mit, ja, das ist noch viel zu jung. Also, Frank Schönleber ist ein relativ bärbeißiger Typ, fand ich sehr lustig. Der war regelrecht kantig und so, blaffte fast schon. Was soll denn da noch kommen? Der Wein ist hinüber. Also, wenn der Winzer da schon sagt, kann man den Wein jetzt auch mal in Ruhe tot sein lassen. Er erzählte dann, das fand ich sehr interessant, er erzählte dann, hey, 2003 war das erste Jahr, in dem wir an der Nahe das GG gemacht haben. Der VDP Nahe ist, glaube ich, als letzter eingestiegen. Und damals durfte das GG noch 12 Gramm Restzucker haben. Das war ja in der Frühzeit so definiert. Und, sagte er, 2003, irres Jahr, der Wein hatte 11, irgendwas Zucker, 13,5 Alk und war komplett fertig mit der Gärung. Der wollte nicht mehr, gar nicht mehr. Und hatte noch 5, irgendwas Säure. Und dann haben mein Vater und ich da gestanden, sagt er, und haben überlegt, prügeln wir den jetzt mit der Reinzuchthefe in den trockenen Bereich, wohl wissend, dass er dann auch 14 Alkohol hat, oder lassen wir ihn so und füllen ihn so. Wir haben uns entschieden, ihn so zu füllen. War ein Fehler. War nie gut. Ich kann mich nur bei den Kunden, die ihn gekauft haben, entschuldigen. Was ich eine harte Ansage finde, weil wenn du, ich finde, als Winzer musst du alle 20 Jahre mal einen Wein versemmeln dürfen.
Ja, jetzt, klar.
Ne? Vor allem, wenn du in den anderen
19 Naturprodukt.
Jahren, ja, also. Vor allem, wenn du in den anderen 19 Jahren so tolle machst wie die. Ne? Aber egal, hat er dann so formuliert. Fand ich persönlich sehr, sehr witzig und denke ich auch so. Man muss dann auch mal gut sein lassen. Und der dritte Grund ist, und den kann ich eigentlich ganz gut verstehen, die Deutschen haben angefangen, Mitte der 90er trockene Rieslinge zu machen, die lagerbedürftig und lagerfähig waren. Also große Namen sind Breuer, Künstler und Philippi, also Ruprecht und noch ein, zwei andere. Und dann haben die Leute angefangen, das wegzulegen. Und der Gourmillon in der alten Regentschaft von Joel Deal und Armin, von Armin Deal und Joel Payne hat dann diese Verkostung gemacht, 10 Jahre danach. Immer so blind verkostet, die besten Rieslinge des Jahrgangs nochmal blind verkostet. Und
alle denken, sie müssen mindestens 10 Jahre warten, damit es schmeckt.
2011 war dann das passiert, was alle auch immer erwartet hatten. Alle Weine des Jahrgangs hatten in der Blindprobe, bei dieser dann, glaube ich, schon Bernhard Breuer Trophy benannten Verkostung, mehr Punkte als bei der Erstvorstellung 2002. Hm. Ein Jahr später mit dem 2002er Jahrgang, 2012, wiederholte sich das fast. Da waren es, glaube ich, 23 und 25, die das Abschnitt. Dann kam 2003. Darüber müssen wir nicht mehr reden, der Jahrgang. Ne? Schönleber hat es ja gesagt, ey. Es gibt zwar immer noch Leute, die meinen, in trocken sei das gut, aber das ist in edelsüß, in Teilen gut, aber in trocken. Und dann kam 2004 und 2004 war der Über-Drüber-Jahrgang. Da waren 25 von 25 nicht nur besser, sondern die waren
herausragend besser
als in der Jugend. Und da war die Regel fertig. 10 Jahre musst du die Dinger weglegen, dann sonst zeigen sie nichts. Und komplexe Sachverhalte schreien ja nach einfachen Regeln. Ja? Und du machst dich ja mit nichts schneller zum Experten, als wenn du anfängst, Regeln aufzustellen.
Ja, ja.
Ne, Riesling-GGs im dritten Jahr nach der Ernte niemals oder junge Rieslinge genau so viele Stunden dekantieren, wie sie alt sind. Da kannst du so einen Phrasenroboter mal bauen. Ja?
Schön.
Und dir irgendwas ausdenken, klingt Pass. Immer nach, oh, ein Experte.
Das machen wir demnächst mal. Ja. Wir denken uns das aus, dann machen wir das. Und ihr macht das alle nach.
Und was aber einfach fehlt ist, wenn du das dann fortschreibst, ja, 2005 ist der erste Jahrgang, bei dem ich diese Veranstaltung machen konnte, das war auch 2005, so war ich schon in Berlin und ich hatte ab 2006 hatte ich einen Keller, der geeignet war und seitdem habe ich eben Riesling gegessen. 2005 hat gewonnen die Probe, ich glaube eine Aulerde von Wittmann mit 14 Alk, war ein sehr schöner Wein, ich hatte noch eine Flasche davon, eine weitere und die konnte man dann aber nicht mit 3 Leuten austrinken, weil das war schon so ein Verkostungswein. Die Weine waren toll, aber sehr voll.
Kräftig.
Und sie waren in ihrer Jugend die Faust im Samthandschuh. Und im Alter waren sie nur noch Faust. Riesling in your face. Wenn du das magst, super. Wenn nicht, war das eben Riesling auf die Fresse. Ja, also kannst du dich drüber streiten, ob das jetzt nötig
sein muss.
War. Ja. 6 war alles tot, außer nahe. Nahe 6 ist okay, aber da haben wir gar keine Probe gemacht. Da habe ich ein paar nahe Rieslinge, die sind immer noch ganz gut. Aber und auch Teile Rheinhessens wollen wir nicht verleugnen. So eine Abtserde von Keller 2006 ist ein schöner Wein. Aber der Rest der Republik kannst du mal knicken.
Unterlieder.
Ja. 7 haben wir das ja auch gemacht, warst du, glaube ich, auch dabei. Ja. 7 war ganz spannend, weil die besten Weine waren wie 2004 sehr fein geworden. Und die schwächsten Weine, die immer noch granatengut waren, waren aber eher so wie 2005 ziemliche Brumm.
Ja, ja.
Das war so damals so lustig. Der letztplatzierte Wein, also wir hatten eine schlechte Flasche, die musst du rausnehmen. Der letztplatzierte Wein war immer noch mit großem Vergnügen trinkbar. Es war ausgerechnet im Keller. Waren. Die ganzen Rheinhessen haben sich die letzten Plätze geteilt. Ich glaube, es war Wagner Stempel, Kühling Dillard, Wittmann Keller waren die letzten 4 Plätze. Yeah. Alle aber trotzdem gut trinkbar, aber alle ziemlich wieder die Faust, ohne Samthandschuh. Und so ganz elegant vorne weg dann aber Weil und Schäfer Fröhlich. Und
wir trinken das übrigens immer blind. Ja? Nur ja, damit ihr, also wir trinken das immer blind, nicht, dass ihr denkt, wir bewerten das rein nach Geschmack.
Und 2008 dann die Hälfte tot, 2009 kommt jetzt, das werden solche Wuchtbrummen. Ich meine, ich habe viel zu viel davon noch im Keller. Ich bin ja ein Hauptopfer, weil ich hatte das in der vorletzten Folge erzählt, als die jung waren, wenn man die jung trinken konnte, war ich in Gibraltar und die Weine waren in Hamburg.
Ja, also, schwierig.
So, wenn du das jetzt mal zusammenzählst, die erste Dekade, die erste vollständige Dekade, mit der du das machen konntest, ja, dann brauchst du keinen Mathe-Leistungskurs. Du hast 2 Jahrgänge, die voll für 10 Jahre sprechen, 2004 und der Rest 2001. Eigentlich nicht, ja. Du hast 2 Jahrgänge, die voll dagegen sprechen. 2000 und 2006 war alles tot. Du hast wie viele Jahrgänge? Du hast 2003 und 2008, die eher dagegen sprechen. Du hast 2007 und 2009, die 2007 und 2005, wo du sagen kannst, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Also do the math. Es
gibt keine Regel.
Es gibt keine Regel und diese 10 Jahre nicht auf der Datenbasis.
Ich glaube, das kommt ja auch daher, weil es einfach, es ist ein bisschen schön, nach 10 Jahren zu sagen, ich kann das alles verkosten und habe das alles. Das ist ja auch ein bisschen ist es immer dicke Eier.
Bei mir war es aber zum Glück so, dicke Eier darfst du gerne sein, um Himmels Willen. Ich bin jetzt nicht frei von Eitelkeit. Was ich meine ist, ich habe eigentlich in der Regel nach 5 Jahren also 7er habe ich die ganze Zeit durchgetrunken. Aber ich hatte fast 300 Flaschen
GG. Okay, gut, ja.
160 verschiedene waren es, glaube ich, oder so. Ich hatte fast jedes GG, das gemacht war.
Okay. Da kann man viel trinken. Ja.
Ja, das war ein bisschen übertrieben, habe es nie wieder so gemacht. Aber es hatte auch was mit einer Bonuszahlung zu tun. Beruflich, die dann einfach
mir
erlaubte. Ich musste nicht weg, aber es ging. Und ich habe dann, glaube ich, so nach 5 Jahren habe ich tatsächlich 22 Flaschen beiseite gelegt und gesagt, egal, wenn ich jetzt irgendeinen Rausch kriege und ich trinke das alles aus, völlig egal, die liegen jetzt mal auf der Seite, das ist die 10 Jahre danach Probe. Und als ich die dann gemacht habe, hatte ich tatsächlich nur noch 15 weitere oder sowas. Ich habe heute noch 6 Flaschen 27er GG oder so und bin glücklich damit. Das war völlig in Ordnung. So, aber
das mag ich gern.
Ja?
Ja. Ist ein... Es hat eine schöne Fruchtsüße, finde ich. So eine ganz angenehme.
Ich glaube, es hat Primärfrucht.
Ja, ich glaube auch. Ja.
Lusche.
Naja. Ich habe doch ein Kleidchen an. Das war jetzt auch nicht korrekt. Entschuldige mich dafür. Es war nicht korrekt.
Völlig okay. Wenn ich aufdecke, wirst du sehen, wie sinnvoll es ist, dass du ein Kleidchen an
hast. Ich war mir erst nicht, also ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, aber es ist wahrscheinlich dann schon Riesling. Es schmeckt im ersten Augenblick ein bisschen sogar einen Tick nach einem feinen Chardonnay, so im ersten Schluck.
Also was kräutrig, kalkiges.
Genau, ging dann aber weg, ja, und blieb dann sozusagen Riesling, wurde Riesling, wie auch immer.
Ja, ein wunderschöner Primärfrucht.
Das stimmt. Hatte hinten noch im Abgang so eine ganz leichte, ganz, ganz kleine bittere Note, finde ich aber ganz schick. Also die
Stein noch so, oder so, finde ich, so ein bisschen was.
Stein kann sein, ja.
So ein bisschen was Phenolisches.
Grip gibt es schön. Mhm. Genau, es gibt hinten nochmal so ein bisschen Grip und macht das dann wirklich sehr rund und sehr angenehm. Und mein Glas ist auch schon leer.
Ja, ich hole auch mal, du, während ich das alles aufdecke, kannst du dann mal die anderen beiden verkosten. Du weißt ja, dass es 3 waren.
Ja.
Und
bringst du die alle mit?
Ja, ich bringe die alle sehr mit. Schön. Und der Grund, ich muss auch noch raten, was ich glaube, was es ist. Der Grund ist ein ganz einfacher. Die Winzerin schrieb mich an und sagte, Felix, meine Lagenrieslinge probieren sich gerade wahnsinnig gut. Hast du nicht Lust, die zu verkosten? Und ich habe in meiner Cloud-Notizzettel, da habe ich Themenideen für
Blindflug.
Ja. Muss man haben. Man muss auf dem Handy irgendwie was eintippen. Ja. Und da dachte ich, das passt natürlich total. Hm. Junger Riesling und dann dieses Altersthema, weil, hey, wenn die Winzerin schon sagt, es schmeckt sich gerade gut, musst du da den Korkenzieher
rein. Ja.
Und dann hat sie mir alle 3 Lagen geschickt und früher hätte ich ja dann 2 in den Keller gepackt und mich gefreut. Heute finde ich, diese Sachen sind zum Verkosten da, machen sie alle auf. Es ist Lisa Bunn. Ich vermute, wir haben den Hipping, aber das lösen wir jetzt auf. Wir haben den Hipping. Gut, wenigstens das habe ich noch hingekriegt. Ich hatte sie ja vorher schon mal zu Hause offen probiert, deswegen. Und wir haben noch als nächstes noch den Orbel und den Ölberg. Es sind ihre 3 Lagenrieslinge aus 2017, die allen gängigen Bauernregeln jetzt ja gar nicht schmecken, weil im zweiten Februar nach der Ernte verschließen sich ja alle großen Rieslinge.
Wahrscheinlich haben wir eine fehlerhafte Flasche, dass die jetzt gerade so gut schmeckt.
Und ich dachte mir, weißt du, die Weine kosten zwischen 18 und 21 Euro, glaube ich.
Echt?
Ja, also sie ist ja noch nicht im VDP. Ich könnte mir vorstellen, das wird sich irgendwann mal ändern. Und sie ist in diesen tollen Lagen begütert und sie macht diese tollen Weine.
Wenn man sich überlegt, was das sonst kostet, Hippig und Ölberg und so, wa? Das ist ja...
Ja, und ich finde, es ist wirklich auf dem Niveau. Ich habe 2008er Moorstein ja alle meine Weine jung getrunken. Wir hatten nur noch einen, der war dann ja auch mit einer der Sieger in der Probe. Ja. Und ich fand ihn aber, es war die betörendste Primärfrucht, die ich je hatte. Und deswegen, da war er 98 Punkte und er war auch greift 98 Punkte. Das ist einfach Geschmackssache. Und hier finde ich, ich fand mich bei dem Hipping vorhin so ein bisschen erinnert, auch gerade weil er hinten raus noch so ein bisschen diesen Grip hat mit diesem leichten, winzigen Bitterton. Ja. Dass ich dachte, ach guck mal, das erinnert mich an diese Exzesse mit dem jungen Moorstein. Das sind schon 3 wirklich, wirklich, du verkostest jetzt erstmal nochmal die anderen. Das sind schon 3 wirklich gelungene, trockene Rieslinge, die jetzt sich tatsächlich im Moment total gut trinken. Und ich glaube, also Lisa Bunn, weil wir ja auch viele, viele Leute haben, die so ein bisschen schauen, dass sie auch ein bisschen kostenbewusst einkaufen.
Ja, kauft das Zeug.
Ja, und ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere hat es auch schon. Und wenn ihr das gehört habt, dann ab in den Keller und mal den Korkenzieher in sowas versenken, weil ich glaube, das wird zwar noch anders, aber besser wird das nicht unbedingt. Komm, wir verkosten noch ein bisschen.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.